Wir haben Muttertag heute. Meine Mutter ist gäng in dieser Zeit zu Ungarn in den Ferien. Meine Blumensträuße gehen auch virtuell. Schon seit Jahren. Und sonst geht der Tag ein bisschen an mir vorbei. Respektive daheim haben wir auch noch Mutter. Aber ich sage, der Kindgang, das ist eine Mutter. Das ist nicht meine Mutter. Da müsst ihr jetzt ein bisschen Mühe geben. So. Das geht mir eigentlich nicht an. Und gleich musst du ein bisschen managen, musst du schon, oder? Das vorher sagt, du hättest daran gedacht. Und irgendwie, was könntet ihr? Und überhaupt. Und genau. Aber sie machen das gut und gehen wir besser und gehen wir selbstständiger. Genau. Ich finde es noch interessant im Zusammenhang mit Muttertag. Da ist ja viel so gedreht oder respektive, es ist auch so gewesen, ist darum gegangen, ja, was, einmal Merci zu sagen, was die Mütter alles so machen, oder, durch das Jahr durch. Und Merci Mami, dass du wäschst, und Merci Mami, dass du kochst, und Merci, dass du putzt. Und vielleicht bist du eine berufstätige Mutter, die vielleicht all das gar nicht macht. Vielleicht habt ihr ein Hausmannenprinzip oder so. Und würde sich dann die Frage stellen, wer tut das am... Aber das ist ja genau der Punkt, oder? Du bist nicht Mutter durch das, was du machst. Du bist Mutter durch das, was du bist. Oder? Das ist ein Prinzip, das ich das Gefühl habe, das lehrt uns auch Gott immer wieder. Es geht nicht darum, was wir machen, sondern was wir sind. Und wenn wir etwas sind, dann sind wir das. Egal jetzt, gerade bei Müttern, wie wir jetzt kulturell an einem Ort die Rolle definieren, eine Mutter bleibt unersetzlich für ihre Kinder. Und das ist das, was wir auch am Muttertag feiern. Heute ziehen wir jetzt aber den Kreis noch ein bisschen weiter. Über die Mütter raus, auf alle Frauen. Auch hier haben sich ja Rollenbilder verändert und das ist nicht immer ganz unumstritten, wie das passiert. Besonders auch in Glaubensgemeinschaften, auch in Kirchen. Wieso ist das? In der Bibel lesen wir scheinbar klare Anweisungen, was das eine Frau zu tun und nicht zu tun hat, gerade in Kirchen. 1. Timotheus 2, Vers 12. Dort heißt es, ich erlaube der Frau nicht, schrieb der Paulus, zu lehren oder über den Mann zu herrschen. Sie soll sich still zurückhalten. Das ist ja mal eine Ansage, oder? So. Amen. Und Adi jetzt nicht. Genau. Ich werde eine kleine Geschichte erzählen. Und es sind auch noch ein paar wenige hier, die sich erinnern können. Als ich vor 30 Jahren das erste Mal in die DFG reinkam, da bin ich vorher nur so in der IG gewesen, und der IG war irgendwie alles halt ein bisschen anders gewesen, so. Und ich bin das erste Mal so in einen Gottesdienst mitgeschleppt worden und ich habe gelinde gesagt, einen kleinen Kulturschock gehabt. Dass ich nämlich eine Frau auf der einen und Mann auf der anderen Seite gehockt. Und noch die sie geheiratet waren, sind nicht nebeneinander gehockt, sondern schön züchtig auseinander. Es waren nur Männer, die haben sich moderiert oder predigt. Es hat manchmal so offenes Gebet gehabt, wo einfach die Leute haben, also schon nacheinander, nicht durcheinander, ist schon nacheinander können beten und dort haben einfach aber dort Männer betet. So, und irgendwann ist man in meinem Sinn, hat es den Case, ja, jetzt könnten Frauen könnten da, das wäre okay, wenn die Frauen auch würden beten. Und dann habe ich mich an eine Diskussion besinnen, wo ich sehe, ja, die dürften ja, aber jetzt tun sie nicht. Einfach nicht wirklich gewohnt gesehen halt. Gut. Später nachher ist, ich glaube, Edith Hasler war die erste Frau im Markt, gell? Das war so. Erste Frau im Markt, ein Gemeindeleitungsgremium. Hat übrigens vorher Brüderrat geheissen. Das ist natürlich eine Schwester, der du musst, genau. Und später hat Marlies Winkler, für die, die sie noch kennen, hat Moderation so als erstes Mal gehabt. Zuerst war es noch ein bisschen versteckt gewesen. Familiengottesdienste geht das noch. Aber das Abendmahl, wenn es um das Abendmahl ist gegangen, das hat immer ein Mann nachher angesagt und ausgeteilt. Also das ist quasi, eine Frau hat Moderation gemacht, aber dann für das Abendmahl ist dann ein Mann gekommen. Und um nach die Ernsthaftigkeit und die Spannung von dieser ganzen Thematik ein bisschen vor Augen zu führen. Die erste Mal, wo das Abendmahl von einer Frau ist angesagt worden, haben etliche das Abendmahl nicht genommen. Ich glaube sogar, dass sie vor allem eher Frauen waren. Einfach, weil sie das Gefühl hatten, Gott möchte nicht, dass eine Frau das macht. Und auch wenn jetzt Frauen Schritt für Schritt eingebunden sind worden, ich muss hier an dieser Stelle noch sagen, ich tue nicht spötteln über die Zeit. Das ist wichtig. Da sind Leute gesehen, man ist einen Weg gegangen und wenn man zurückschaut, dann findet man manchmal lustig, oder? Das ist vielleicht bei dieser Kindheit genau gleich so. Das ist einfach eine kleine Kammerbemerkung. Auch wenn nachher Frauen so Schritt für Schritt immer mehr eingebunden wurden, ist es in dieser Zeit undenkbar gewesen, dass eine Frau würde predigen. Das wäre gar nicht gegangen. Und vielleicht hockst du hier und in dieser Zeit ist vielleicht irgendwie für dich noch, entweder bist du jünger oder du hast dann noch gar nie in die Bibel hineingeschaut oder so und du stehst heute da noch am Bahnhof und Bratkartoffeln und lächelst und denkst, man, sind die hinter dem Mond gewesen, oder? Aber ich sage dir, ich habe mir das irgendeinmal auch nicht mehr vorstellen können, dass eine Frau lernen könnte. Wieso? Genau aus diesem Grund hier. Ich habe angefangen, die Bibel lesen und habe gedacht, ja, das ist ja eigentlich sonnenklar. Und das ist gar nicht die Frage, ob ich jetzt das gut finde oder nicht gut finde. Ich meine, Gott wird seine Gründe schon haben, oder? Und ja, ob ich jetzt das, eben, was auch immer, das ich finde da dazu. Aber nachher irgendeinmal bin ich über die Tatsache gestolpert, das Killen, wo ich gewusst habe, die nehmen die Bibel ernst und wollen sich daran orientieren. Dass ich dort gesehen habe, dort lehren Frauen. Das konnte ich gar nicht begreifen. Und nachher habe ich es erlebt, dass Frauen haben gelehrt und Gott hat zu mir geredet. Das konnte ich auch gar nicht begreifen. Wieso denn das? Also ich habe mich gefragt, was fällt diesen Killen ein, sich über Gottes Ansichten wegzusetzen. Und was fällt Gott ein, die Frauen noch zu brauchen, um mir zu reden, oder? Das geht eigentlich gar nicht, wenn ich hier lese. Aber was ich wollte, und das ist auch das, was ich immer noch will, einfach Gott ernst nehmen. Und so habe ich gesagt, also jetzt knäule ich mich rein, nehme die Bibel und jetzt will ich es wissen, oder? Und habe mir die Texte reingeknäulet und reinvertäuft. Und auch wenn ich heute nicht alles restlos verstehe, das hat meine Ansichten komplett wieder auf den Grund gestellt. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass es in unserer Kirche dazu mal einen Missstand gibt, wo wir nicht so stehen können. Offenbar ist der Missstand ja schon vorher ein bisschen gespürt worden von der Leiterschaft schon vorher. Wegen dem ist ja, ist ja dort ein Prozess in Gang gekommen, oder? Das ist schon spürbar gewesen, aber ich sage jetzt mal, so das grundlegende theologische Denken, das ist noch nicht gross anders gewesen. So haben wir vor weit über 10 Jahren, es war 15 Jahre gewesen oder so, haben wir das Thema mal grundsätzlich behandelt. Von da an haben auch Frauen gelehrt und geleitet in der EFG. Nicht aufgrund dessen, weil sie Frauen waren, sondern einfach, wenn sie entsprechende Gaben von Gott haben bekommen. So, vor ein paar Wochen hat zum Beispiel Tabitha hier predigt. Ihr mögt mich vielleicht besinnen. Und ich behaupte mal, ich habe am Anfang ein bisschen Ahnung vom Predigen, so nach all diesen Jahren. Und das war einfach so gut gewesen, oder? Das wäre eine Tragödie, wenn wir dem nicht den Raum geben. In ein paar Wochen wird Andrea, die vorhin Klavier gespielt hat, wird predigen. Sie hat übrigens Theologie studiert sogar. eben so wie Miri, die im August mal eine Predigt wird haben. Also wir haben hier Leute, die begabt sind. Oder schaut mal das Bild an hier, das ich Ihnen mitgebracht habe. Das wäre das Nächste. Genau, das war vor einer Woche, das Hauptleitertreffen. Ihr seht, es ist gar nicht so einfach, mit Hauptleitern ein Gruppenfoto zu machen. Jetzt kannst du mal eins weiterklicken, genau. Die sind am Schnorren, oder? Der hier, der Nächste, genau. Der langweilt sich und denkt, drückt den jemanden ab, das ist mühsam. Oder andere hier, der ist himmelorientiert, oder? Und wie gesagt, du hast kein Fötchen hergebracht, wo alle ein bisschen darum haben wir es folgendermaßen gelöst, das Nächste. Genau, wir haben einfach ein bewegtes Fötchen gemacht, oder? Weil die können sich nicht still haben, das ist wie ein Sackflö. Also das nächste Fötchen, seht ihr, da haben wir es halbwegs hergebracht, aber gleich, ich habe die Augen zu, oder? Genau, also eine lustige Truppe dort, das ist der älteste Rat, der Mitarbeiterkreis und so die Hauptleiter, 11 Männer, 13 Frauen, also ziemlich halb-halb, das ist nicht extra, das ist einfach so. Sind auch nicht ganz alle dabei gewesen, aber fast. Genau, wir haben dort einen bunten Mix. Was aber eine Diskrepanz gibt bei uns, ist im Ältestenrat. Hier ist bis jetzt so ein ungeschriebenes, übrig gebliebenes Gesetz gewesen, Frauen werden nicht Älteste. Und wir haben in der Gemeindeleitung gesagt, dass wir auch diesen letzten Schritt, den müssten wir noch in die Ordnung bringen. Das ist noch nicht okay. Wir wollen hier dazu eben nicht alles noch einmal wie vor 15 Jahren theologisch aufrollen und gleich so eine kurze zwei Predigten, eine kleine Grundlage oder eine kleine Grundlage zeigen, wieso das in der EFG so ist, dass Frauen lehren und leiten. Heute machen wir einen Streifzug durchs Alte Testament, nächsten Sonntag ins Neue Testament und in die erste Kirche. Gut. Ich möchte mit euch zum Ursprung von unserer Geschichte gehen. Ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose 1, Verse 6 bis 28. Dort heisst es, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über das Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. 2, 3 Beobachtungen hier zu diesem Text. Erster Punkt. Gott hat die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Und zwar als Mann und Frau. Also kein Geschlecht kann Gott für sich quasi so eigentlich beanspruchen. Beide sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Das Zweite, wir sehen keine Hierarchie hier zwischen Mann und Frau. Wir sehen zwischen Mensch und Tier eine klare Hierarchie, aber wir sehen keine Hierarchie zwischen Mann und Frau. Weiter, wir sehen einen Auftrag, den Gott gibt, die Erde in den Besitz zu nehmen und auch dieser Auftrag geht an beide, an Mann und Frau. So, da gibt es ja noch einen zweiten Schöpfungsbericht. Und da wird berichtet, wie Gott der Mensch, respektive zuerst eben der Mann, schafft. Und schließlich folgendes sagt, 1. Mose 2, Vers 18. Es ist nicht gut für den Menschen, wo dann noch nur der Mann ist, gesehen, für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und anschließend wird berichtet, wie Gott die Frau schafft. So, das ist eine ganz zentrale Stelle, für zu verstehen, wie das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist. Hier wird in den meisten Bibeln, gerade in den älteren Bibeln, wird übersetzt, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. So, das ist nicht falsch. Aber das kann sehr schnell und ring falsch verstanden werden. kann nämlich verstanden werden, ja, der Mann, der hat so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Oder? Ich meine, mit der Besitz nehmen und so und da, Tierbenams und ich weiß nicht was. Der hat einfach eine Assistentin gebraucht, oder? Eine Sekretärin oder was, eine Haushaltshilfe oder irgend so etwas, oder? Wir lachen, aber es gibt ganz ältere Übersetzungen, dort ist sogar Gehilfin übersetzt. Hilfe, sage ich, das ist nicht falsch, kann falsch verstanden werden. Gehilfin, das ist schlichtweg falsch. So, wieso ist das so? Ich erkläre euch das. Substantiv Hilfe steht im hebräischen Urtext als Eser. Das Wort wird im Alten Testament sonst überwiegend für Gott gebraucht und meint Hilfe in Form von Rettung. Niemandem kommt Sinn, in diesem Zusammenhang Gott würde, zu übersetzen, ja, Gott ist irgendwie eine Hilfe von jemandem gewesen, weil dort das Wort Eser steht, kommt niemandem Sinn, oder? Im Sinn von, dort im Zusammenhang mit der Frau, hat es tatsächlich Übersetzer zum Teil so gemacht. Genau, aber die Idee ist ja ganz andere dort, von Hilfe. Hilfe in Form von Rettung. Wieso hat der Mann Rettung gebraucht? Von was? Was war sein Problem gewesen? Vorher wird beschrieben, wie der Mann hat gesucht bei den Tieren. Und ich weiss nicht, wahrscheinlich ist der Fido und das Büssi ist ihm vielleicht nach gewesen, aber er hat gemerkt, das passt nicht. Das heisst dort, er hat kein Gegenüber gefunden. Und so hat ihm Gott eben, wie heisst es hier, ein Wesen geschafft, das zu ihm passt. Der Mann hat Hilfe aus der Einsamkeit gebraucht, Rettung aus der Einsamkeit. So, also, das Wort ganz wichtig. Die Frau ist aus dem Mangel von Adam geschaffen worden. Der ist ohne sie nicht komplex gewesen. Und daraus können wir natürlich sagen, umgekehrt ist genau gleich gefahren. Auch die Frau ist ohne Mann nicht komplett, oder? Und das passt auch zu dem, dass die Bibel sagt, Mann und Frau sind Gottes Ebenbild. Und das passt auch zu einer Aussage, wo wir ein paar Verse weiter später lesen, wo wir so von der Hochzeiten kennen und so, 1. Mose 2, Vers 24, dort heisst es, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Seht ihr das Bild? Das passt. Das passt. Gott hat das so gedacht. Es ist ganz wichtig zu verstehen, Gottes ursprüngliche Schöpfung hat keine Hierarchie gehabt zwischen Mann und Frau, sondern Ergänzung ist vorgesehen gewesen. Jetzt sagt natürlich der eine oder andere, ja, das Zehnte schließt das andere nicht aus. Ja, das ist so. Aber noch einmal, es ist keine Hierarchie erkennbar in der Schöpfung von Gott ganz am Anfang. Keine Hierarchie. Und das ist schlussendlich unser Referenzpunkt. Woher das Gott mit der Menschheit auch will. Weil die Schöpfung, die hat Gott gesagt, die ist sehr gut gewesen. So, wie sie ist gewesen. So, hier entscheidet sich jetzt aber auch, wie dass du die Bibel lesest, mit welcher Brille, der Rest auch von der Bibel, dass du den lesest. Wenn du jetzt davon ausgehst, ja, Gott hat die Frau so quasi als Helferlein für einen Mann geschaffen, dann wirst du später in Bibelstellen entsprechend klar, dann ist deine Vorentscheidung quasi dort schon gefallen. Aber wie gesagt, ich finde es sonnenklar, wie dass Gott das ursprünglich gedacht hat. Aber da ist ja bekanntlich ein Problem gekommen. Die Menschen, die haben gesagt, wir wollen wie Gott sein. Sie haben gegen Gott rebelliert. Und die Folge, sie sind von Gott unter einen Fluch gestellt worden. Wie das da aussieht, das sehen wir, lesen wir im dritten Kapitel vom ersten Buch Mose. Der Fluch verursacht verschiedene Sachen, zum Beispiel die Schlange sagt Gott, du musst künftig im Staub kriechen. Also die scheint vorher irgendwie auf Bein unterwegs zu sein oder so. Und dann wird sie tiefer gelegt quasi. Dann gibt es Feindschaft zwischen Schlange und Frau. der Mühsal für einen Mann beim Bügeln, bei der Arbeit, also das Arbeiten wird mühsam. Vor einem ist da offenbar keine Mühsal gewesen. Also wenn du es beim Bügeln mal ein bisschen mühsam findest, merci Adam, das ist, kommt von dort. Genau. Dornen, Disteln, Steine auf dem Acker. Vor einem hat es offenbar nicht das Problem gegeben, gross mit Diät und so. Schmerzen bei der Geburt. Und 1. Mose 3, Vers 16, sagt Gott ausdrücklich zur Frau: Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Was sehen wir hier? Hierarchie kommt durch den Fluch. Ein klares Vorher-Nachher gibt es da. Ein klares Vorher-Nachher. So, jetzt ist es ja so, dass wir den Fluch immer noch spüren. Jesus ist zwar auf die Welt und ist gestorben und auferstanden, für den Fluch zu brechen. Und hat auch gesagt, damit ist sein Reich angebrochen. Aber es ist angebrochen, es ist noch nicht komplett da. Wir beten noch, oder? Jetzt haben wir gerade vor Serie gehabt, wir beten noch, dein Reich kommen. Wir wollen, dass das immer wie grösser wird und sich ausdehnt und die Sachen immer wie mehr so werden, wie das Gott das ursprünglich hat gedacht und wie das erst fängt. Aber die gefallene Welt, die ist noch nicht wiederhergestellt. So. Wir erleben das noch. Heute ist Muttertag. Liebe Mütter, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an die Geburt von euren Kindern. Denke ich jetzt mal. Oder? Weil das war kein Kindergeburtstag. Oder? Natürlich war es ein Kindergeburtstag. Ein blöder Spruch. Oder? Klar war es ein Kindergeburtstag, aber nicht einfach so eine easy peasy und entspannte Angelegenheit. Oder? Das waren Schmerzen. Geburt ist zwar durchaus etwas Besonderes, aber seien wir ehrlich, es ist ein kleiner Murk so, oder? Es ist ein kleiner Murk. Ich mache mich noch besinnen, wo der Silas ist auf die Welt gekommen. Zuerst habe ich gekriegt, kaum ins Auto reingebracht. Und dann im Spital habe ich sie kaum mehr aus dem Auto rausgebracht. Und dann bin ich dort in diesem Kreissaal drinnen gesehen und nachher ist meine Vorstellung von Ärzten ist kaputt gegangen dort, weil ich gerne denke, das sind so filigrane Techniker, oder? Und nachher, also ich habe auf dem Bau gearbeitet, oder? Und der Murks ist manchmal ein bisschen, und mit Gewalt und mit Kraft, und ich musste sagen, das habe ich nicht gewusst, aber Ärzte, das können Hennenmurksbrüder sein. Also wirklich, das ist wahnsinnig. So Chirurgen, das müssen richtige Schlosser sein. Aber ja, die machen den Job gut, aber eben irgendjemand, was ich dort erlebt habe, das hat mir Angst gemacht, wirklich. Tja, woher komme ich? Genau. Geburt ist nicht so etwas easy peasy und einfaches. Und das kommt von dort. Die Spannung zwischen dem Ursprünglichen, das Gott geplant hat, und auf was dass er wieder zielt, und dem, was wir in der gefallenen Welt erleben, die steht. Die können wir nicht einfach aufheben. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel daran, an was dass wir uns orientieren sollen, auf was dass wir uns zubewegen sollen. Wir sollen uns nicht am Fluch orientieren, sondern an dem, wie Gott die Sachen gedacht hat. Aber machen wir noch einen Schritt zurück im Alten Testament. Da ist nach dem Fluch nichts mehr, was es einmal war. Das Paradies ist weg. Mord, Totschlag, Findschaft, Konflikte sehen wir plötzlich, Macht- und Hierarchiefragen, das ist das, was die Menschheit prägt. Und wie wir es gelesen haben, herrscht der Mann jetzt über die Frau. Das Alte Testament, das malt ein extrem patriarchalisches Bild. In allem innen. So ist zum Beispiel die Gesetzbestimmung ist schon so gesehen, also die Frau nebst dem Acker, nebst den Sklaven, nebst den Rindern und Eseln, ist sie Besitz gesehen vom Mann. Per Definition Besitz, also Sache. So hat zum Beispiel auch ein Mann hat sich scheiden können, eine Frau nicht. Männer haben sich am Ehebruch schuldig gemacht, wenn sie mit der Verlobten oder mit der Ehefrau von einem anderen Mann geschlafen haben. Weil dann sind sie ja in dem quasi in dem sein Besitztum haben sie dort reingepfuscht. Aber eine Frau, dort ist jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe als Ehebruch angeschaut worden. Also wenn ein verheirateter Mann mit einem ledigen Mädchen in die Kiste ist gestiegen, dann hat sie sich schuldig gemacht, er aber nicht. Findest du ja kompletten Witz, oder? Aber so ist das gesehen. Umso bemerkend, du siehst, alles ist nach dem Fluch so verzerrt und verbogen und verzogen und kaputt und komisch. Nicht mehr so, wie es Gott hat wollen. Aber umso bemerkenswerter ist, dass wir schon im Alten Testament eine Tendenz in eine Richtung spüren, die in die ursprüngliche Idee von Gott zieht. Wir sehen zum Beispiel jenste Frauen, die von Gott sind eingesetzt worden, für irgendeinen Ort einen verantwortungsvollen Dienst oder eine Leitung zu übernehmen. Da haben wir beispielsweise Miriam, die Schwester von Mose, wird als Prophetin bezeichnet, oder die Mutter von Simson, Hanna, Rahab, die Schunemiterin. Zwei Beispiele gibt es im Alten Testament, die besonders ins Auge fallen. Da ist zum einen mal die Prophetin Hulda. Sie wird in 2. Könige 22 erwähnt, wo sie im Auftrag vom König Josia und dem Priester befragt wird und nachher ihnen sagt, was das der Wille von Gott ist. Und schau, ich habe schon etwa mal in dieser ganzen Diskussion und dieser Thematik gehört, ja weisst, Gott hat alle Frauen gebraucht, wenn Männer halt nicht zur Stelle waren. Und die Männer ihren Job nicht machen. Heute Morgen habe ich das letzte Mal gehört. Die Hulda widerlegt das. Weil zur Zeit von Hulda war ein Jeremia im Geschäft, war ein Zephania da, der Josia und der Priester, die hätten gerade so gut zu denen gehen können. Das waren Männer und die waren dort und das sind grosse, also die kennen. Sie sind zur Hulda. Also es hat nichts damit zu tun, Gott hat sich einfach Frauen bedient, wenn halt gerade nichts besser Summe ist. Also das ist Blödsinn. Nicht so. Dann haben wir Deborah. Deborah in Richter 4,4 wird sie als Prophetin und Richterin vorgestellt. Und der Richter war damals das höchste Amt, die höchste Autorität in Israel. Und Deborah war eine Richterin. Politische, richterliche, geistliche Führung ist in der Hand von Richter gelegen. Sie hat den göttlichen Auftrag gehabt, Israel als Hirte zu dienen. Und jetzt ist ganz interessant dort, das Wort, das in der griechischen Übersetzung für den Auftrag, also in Septuaginta, für den Auftrag gebraucht wird, ist das Wort Poimaino. Wir sind letztes Woche einmal vier Theologen im EFG-Büro, die dem auf den Grund sind und sehen, dass ich dem wirklich kein Seich erzähle. Und das ist wirklich so, wir haben es herausgefunden, das ist ja so. Das Wort Poimaino, das wird im Griechischen für den Auftrag von einem Richter verwendet, der also auch der Auftrag von Deborah war. Und das Wort wird im Alten Testament sonst für Gott selber, für den König David oder für andere geistliche Leiter gebraucht und im Neuen Testament für den Messias, für Petrus und für die Ältesten der Gemeinde. Das gleiche Wort, der gleiche Auftrag, hat schon im Alten Testament eine Frau. So. Da schließt sich jetzt der Kreis, weil wir sind fortgeschritten in der Zeit, respektive der Mögete etwa nachher nicht mehr. In der heutigen Predigt wird ich nicht einen Schlusspunkt setzen, sondern halt nur ein Komma. Weil das nächste Mal gehen wir ins Neue Testament hinein. Aber ich werde noch einmal so zusammenfassen, was das wir heute haben gesehen und was das wir daraus lernen können. Wir haben gesehen, dass Gott Mann und Frau als Ebenbild hat geschaffen. Sowohl als auch. Eins für sich wäre unkomplett. Und sie haben sie sind eine gegenseitige Ergänzung. Und wir haben weiter gesehen, dass die ursprüngliche Schöpfung keine Hierarchie hatte zwischen Mann und Frau. Das ist keine auszumachen. Weder auf die eine noch auf die andere Seite. Durch die Rebellion der Menschen gegen Gott und der Fluch, der das zur Folge hatte, hat sich aber das ausdrücklich geändert. Es gibt ein klares Vorher-Nachher. Das Hierarchiegefälle zwischen Mann und Frau ist, anders gesagt, ein Ausdruck von dem Fluch, der dort ist passiert. Aber, wie wir das auch in anderen Themen übrigens sehen, sehen wir, dass Gott schon im Alten Testament anfängt, wieder seinen ursprünglichen Plan zu verfolgen, wieder Sachen anfängt, wieder zurechtzurücken. Trotz dem patriarchalischen Umfeld und der patriarchalischen Gesetzgebung setzt er Frauen in den höchsten Leitungspositionen ein, schon im Alten Testament. Und wenn du die Bibel liest, als Ganzes, dann siehst du dort klare Tendenzen. So, wir werden in der Woche im Neuen Testament weiterfahren. Für all die, die sich tiefer mit diesem Thema beschäftigen und sagen, das ist jetzt noch ein bisschen, ich muss noch ein bisschen mehr haben und so. Und eine halbe Stunde ist halt eine halbe Stunde, gell? Ich könnte länger machen. Aber ich möchte noch das Buch hier, ich gebe es zu, von dort habe ich den Titel geklaut. Das Buch möchte ich euch empfehlen. Das ist ein Buch von Christian Haslebacher, der ist aus der Krishona. Yes, She Can, ein bibelfestes Plädoyer. Das ist wirklich, wirklich solid. Das hat wirklich solid geschafft. Und es ist für ein theologisches Buch flüssig zu lesen. Und außerdem ist es richtig, richtig gut aufgebaut. Das sind nämlich sogar einzelne Fragen, die du vielleicht hast, kannst du so rauspicken und das lesen. Du musst nicht unbedingt alles, wenn du nicht ein Vielleser bist. Also das sehr zu empfehlen. Ein Wort zum Schluss. Schau, ich habe oft gehört, so, ja, weisst, Kirchen heute, die wollen sich nur eine Gesellschaft anbiedern und wegen dem, die haben jetzt das ganze Thema quasi, nehmen sie die Aussagen von Paulus nicht mehr ernst und da dazu meine Antwort ist, ich kann nur sagen, das stimmt nicht. Mehr kann ich nicht sagen, aber das stimmt einfach nicht. Das ist nicht der Grund. Komplett nicht. Ich glaube, dass Gottes Plan schlichtweg ein anderer ist. Und nur weil uns vielleicht die Gesellschaft irgendeinem Ort mal einen Schritt voraus ist und nicht Kirche der Trendsetter, wir möchten ja gerne Trendsetter sein als Kirche, oder? Das wäre ja das Ziel. Aber nur weil das an einem Ort nicht so ist, heisst das nicht, dass wir irgendwie müssen Gedanken und Ideen von Gott müssen vermurksen und umdrehen und draufknäulen und ich weiss nicht was. Ich glaube, dass Gott das so hat gedacht. Dass Frauen und Männer zusammen aufgrund von dem, wie er sie hat begabt, braucht, für seine Kirche zu bauen. Als EFG wollen wir uns an die Bibel orientieren und Gottes Ideen wollen wir Raum geben. Wir sind nicht fehlerlos dort, wir begreifen nicht alles gängelastlos, ganz korrekt und überhaupt. Aber ich kann sagen, ich bin so etwas von überzeugt, dass es die Bibel lehrt, Mann und Frauen sollen einander ergänzen, nicht bekämpfen, nicht beherrschen. Ich glaube, wir sollen uns an Gaben orientieren und nicht am Geschlecht. Nächste Sonntag fahren wir weiter hier. Es wird noch einmal spannend. Also ich hoffe, es ist schon heute gewesen. Es war halt ein bisschen theologisch gewesen, gell? Aber das liegt in der Natur von Sachen. Lass uns noch lobeten und das so ein bisschen zusammenbringen und versiegeln für bis nächsten Sonntag. Vater im Himmel, ja, du hast die Schöpfung gut gemacht, Herr. Und merci einfach für all das Gute, was du drin gelegt hast, Herr. Und wir sehen die Ergänzung zwischen Mann und Frau. Und du siehst auch die Geschichte, was das der Fall vor Menschheit alles hat einfach verbogen und verknurzt. Und ja, ich bitte dich, dass du uns immer wieder Weisheit gibst, offene Augen für das, wie du es gedacht hast. Und was das Folgen sind von dem Fallen vor Menschheit und was das wirklich so von dir gedacht ist. Merci einfach für die Ergänzung, die wir erleben dürfen. Gerade hier in EFG zwischen Mann und Frau, da ist nichts, was ich spüren würde, wo eins das andere konkurriert und so. Da ist Ergänzung und ich bin dankbar dafür und sehe deine Hand da drin, wirklich, wo du in deiner Weisheit alles hast gemacht, so, dass es eben sehr gut war. Und bitte dich jetzt einfach, dass du das, was wir heute hast gehört, dass du uns das ja, höchst verarbeiten, dass du das bemarsch auch, wenn wir nächste Sonntag wieder weiterfahren, dass wir dort können, das wieder aufnehmen können. Amen.